Der Ton läuft und herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Heute bin ich in Blankenhain im schönen Golfressort von Matthias Grafe, der mir in dem Moment gegenüber sitzt, bei einem herrlichen Blick auf den Golfplatz. Und mein Besuch hat einen ganz bestimmten Grund, denn so langsam hat sich der Staub der Europameisterschaft gelegt. Aber ich denke, die Euphorie ist irgendwo immer noch vorhanden. Oder wie sieht es aus, Herr Grafe?
Das muss man ein bisschen unterscheiden. Die Euphorie war vorher da, irgendwann erlöscht sie auch, weil es dann echt anstrengend wird. Also wenn du erst die deutsche Nationalmannschaft da hast und dann die Engländer nochmal 5 Wochen da ist, das geht dann schon ziemlich an die Substanz. Mhm. Weil wir sind es ja gewohnt, schwierige Gäste zu haben und Fußballer sind wirklich nicht so einfache Gäste. Da muss man wieder einschränken, fragen Sie nach. Und die Fußballer, ich meine gar nicht die Fußballer, die Fußball spielen, sondern alle, die da drumherum springen und sich da irgendwie, weiß nicht, wie soll man sagen, wichtig tun, aufblähen.
Ja. Was heißt schwierig, weil sie besondere Voraussetzungen wollen, auf die sie sich einrichten müssen?
Also erstmal sind bei den Engländern, das ist ein bisschen, habe ich immer den Eindruck gehabt, die haben wohl immer einen Plan, aber sie haben sich nie dran gehalten. Mhm. Und das macht es schwierig. Also wenn ein Gast morgens sagt, er möchte um 12 Uhr ein Barbecue haben und den im Innenhof und dann um 11:30 auf einmal ankommt, sie hätten sich jetzt anders überlegt, sie wollen ihn jetzt gerne am Pool haben, dann ist das alles sehr komplex und sehr schwierig. Ja, und das ist dann so ein bisschen...
Bringt die Abläufe im Hotel.
Das bringt alles durcheinander. Also, wir haben auch am Anfang gedacht, so ist eigentlich einfacher, wenn du so ein Hotel komplett vermietest, brauchst du weniger Personal, hast ja weniger Gastronomieangebote. Mhm. Aber durch diese Flexibilität, die du haben musstest, eigentlich viel mehr Personal vorbehalten musst du, weil du ja nie wusstest, was passiert denn jetzt. Mhm. Und das war schon anstrengend.
Also mussten Sie nachsteuern oder haben Sie von vornherein mehr Personal vorgehalten?
Wir haben nicht weniger Personal gehabt, als wir, normalerweise hatten wir eigentlich erwartet, dass wir die Chance haben, dass Mitarbeiter auch mal Stunden abbauen können. Mhm. Ja, vielleicht auch eine Chance haben, Urlaub machen zu können. Ja, um gerade in der Hauptsaison, das ist ja sehr ungewöhnlich und das konnte gar nicht eintreten, sonst ist eigentlich fast das Gegenteil passiert.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind schwierige Gäste gewohnt.
Jo.
Warum? Ist das bei jedem Hotel so oder ist das hier ganz besonders so?
Also erstmal haben wir eine Vor-Corona-Zeit und eine Nach-Corona-Zeit. Das ist tatsächlich so. Sie selber merken das vielleicht auch in vielen Bereichen. Die Menschen sind viel aggressiver und viel ungeduldiger. Mhm. Und das merkst du im Gästeverhalten. Also die Undankbarkeit von Gästen ist echt gestiegen. Und ich sage immer so schön, ich hole regelmäßig irgendwie Mitarbeiter heulend aus der Ecke, weil Gäste sie so unfair und ungerecht behandeln, wo man sich auch wirklich schützend vor seinen Mitarbeiter stellen muss. Und das sogar so weit gegangen ist, dass ich mal einen Gast hier einfach des Hauses verwiesen habe. Mhm. Und das ist nach Corona eigentlich viel schlimmer geworden.
Mhm. Okay,
und merken Sie vielleicht aber auch überall im Straßenverkehr, beim Einkaufen ist das überall ein bisschen.
Ja. Die Zündschnur ist kürzer geworden.
Genau, ja. So kann man sagen.
Absolut, ja. Schildern Sie doch mal ein bisschen, wie Sie dazu überhaupt gekommen sind, Fußballmannschaften einzuladen. Also warum haben Sie so gemacht?
Ja, also das muss man einfach so ein bisschen die Historie sehen. Wir hatten schon mal 2014 oder 2015 Werder Bremen hier. Mhm. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass wenn du Fußballer hier hast, auf einmal du eine ganz andere Anerkennung in der Öffentlichkeit kriegst. Weil Sie müssen mal sehen, was wir hier machen, Golftourismus, hochwertigen Tourismus, ist ja immer so, dass das nicht unbedingt der Thüringer sagt sofort, oh, das brauchen wir. Sondern es ist eigentlich was Fremdartiges für die Menschen hier. Und dadurch werden wir immer so ein bisschen...
Zu elitär, oder?
Zu elitär, was gar nicht, Golfen ist ein Volkssport, wird aber gerade in den neuen Bundesländern als elitär betrachtet, weil es zu DDR-Zeiten halt nicht möglich war. Ja, so ähnlich ist das im Tennissport, ja, gilt ja auch als elitärer Sport hier in der Region. Und das macht es uns oft schwierig. Und damals, als ich Fußballer da war, habe ich gemerkt, ey, auf einmal sagen die hier im Ort, im Blankenhain, ey, das ist ja unser Ressort. Ja, das sind ja die Fußballer. Mhm. Ja, und das war eigentlich so der Anstoß für uns, dass wir eigentlich versuchen müssen, mehr Fußballer hinzukriegen, weil es damit gelingt, uns eigentlich hier mehr in die Gesellschaft mit einzubringen. Und man selber merkt, auch die Menschen selber merken, dass ey, wir haben ja wirklich auch was davon.
Die Identifikation
ist ganz was anderes, genau. Mhm. Und das ist natürlich jetzt durch die EMU wunderbar gelungen.
Also haben Sie denn, es war ja bekannt, dass Deutschland herkommt, auch zum Trainingslager, ne? zum Test vor der EM? Haben Sie da mehr Bewerbungen bekommen für Hotelpersonal?
Also es ist natürlich, das Schöne ist, erstmal sind wir ein Top-Hotel. Wir sind eigentlich somit das beste Hotel in Thüringen. Das heißt, wenn Sie irgendwie wieder zurückkommen wollen in dieses Gewerbe, dann denken Sie immer darüber nach, bei uns ins Hotel zu kommen. wenn sie zwei Michelin-Sterne haben oder zwei Restaurants mit Michelin-Sterne. Junge Köche wollen auch gerne mit solchen Köchen zusammenarbeiten, wenn das auch nicht immer ganz einfach ist, weil so ein Sternekoch, der hat schon seine eigene Diva.
Stimmt, und den haben sie ja nun mittlerweile auch.
Ja, und also von daher finden wir eigentlich ganz gut Leute. Im Vergleich zu anderen in unserer Branche ist es uns auch ein bisschen möglich, wenigstens die Mitarbeiter einigermaßen gerecht zu bezahlen. Weil wir sind natürlich in einem hochwertigen Segment unterwegs und unsere Gäste bezahlen uns ja auch Geld. Und das Problem ist ja immer, das versuche ich meinen Mitarbeitern immer zu erklären, ich als Unternehmer bezahle ja nicht meine Mitarbeiter, sondern meine Kunden machen das ja oder meine Gäste machen das. Und habe ich Gäste, habe ich Kunden, dann kann ich auch meine Mitarbeiter gut bezahlen.
Mhm. Ja. Und gab es so einen Effekt, dass auf einmal hier Bewerbungen reinflatterten?
Sagen wir es mal so, in der ganzen Gastronomiebranche, da werden wir sowieso noch grausame Zeiten erleben, das muss man dazu sagen. Sie flattern nicht rein, aber wir merken natürlich, dass sehr, sehr viele wechselwillig sind und aus anderen Häusern zu uns kommen wollen. Mhm. Ja. Aber was natürlich auch ist eine Motivation auch für meine Mitarbeiter, die hier sind. Also die waren ja richtig stolz, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Also wer bringt denn nicht gerne mal einen Thomas Müller morgens ein Spiegelei oder einen Harry Kane? Und das merkt man eigentlich so auch, dass die eigentlich, weil sie so richtig nah am Gast, also an den Spielern dran waren, die natürlich euphorisch dabei waren.
Mhm. Ja. Das ist schon ein Erlebnis. Ja. Was war der Unterschied zwischen Deutschland und England?
Deutschland ist ja ein Vorbereitungstrainingslager gewesen. Mhm. Das Schöne ist, die deutsche Nationalmannschaft hat wirklich eine Schamoffensive gestartet. Die wollten ja auch eine Euphorie schaffen. Und sie wollten die Mannschaft als Team zusammenführen. Also die sind ja wirklich alle, schöne Geschichte, sind ja alle mit dem Bulli abgeholt worden aus ganz Deutschland und aus allen Zonen hier angereist. Mhm. Ja, und man wollte hier eine Mannschaft daraus formen. Und sie haben in dieser Woche sehr viel Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Am ersten drei Tage waren die Familie noch mit. Also die Familien haben ihre Spiele abgegeben, mehr oder weniger, oder Ehefrauen, Ehepartner. Ja. Und dadurch war das, dadurch, dass sie auch sehr offen waren und auch sehr in die Öffentlichkeit gegangen sind, sie sind ja wirklich zu Presseterminen in die Schulen hier reingegangen, haben ja so eine Guerillataktik gehabt, ja, dass auf einmal bei dem Weimarer oder Blankenheimer Tafel stand, was Thomas Müller ein bisschen traurig war, das war wirklich so eine schöne Geschichte, kam er wieder zurück und die Weimarer Tafel oder die Blankenheimer Tafel hatten das ja einen Tag vorher in der Presse bekannt gegeben, sollte eigentlich gar keiner wissen, sondern er hat selber mir dann am Abend gesagt, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da so an der Weimarer Tafel, an der Tafel stehe und Essen austeile und die stehen dann auf einmal vor mir und sind ganz verdutzt, was macht denn der Typ denn hier? Und dann stellen sie fest, das ist der Müller. Und er sagt, leider dadurch, dass das öffentlich waren, waren auf einmal 500 Leute und er war nur noch Autogramme geben und diesen, was er wirklich mal gerne haben wollte, mal Berührung zu solchen Menschen haben, mit denen er vielleicht so gar nicht in Berührung kommt, das ist ihm leider nicht gelungen. Das fand er selber sehr traurig.
Na, dann hoffe ich, dass die angesprochene Presse nicht die Thüringer Allgemeine war.
Nein, das ist von der Tafel selber bekannt gegeben worden. Also das ist jetzt kein Wurf an die Presse. Sie können ja nur das veröffentlichen, was Sie an Informationen zugetragen kriegen. Ja. Aber die haben auch so Taktiken gemacht, wo sie dann einfach in die Schule reingegangen sind mit zwei, drei Spielern. Ja, und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und wo dann wirklich, die Schule wusste es wohl, aber nicht nach außen hin. Mhm.
Wie muss man sich das vorstellen? Da kommt der DFB und sagt, wir würden gerne zu euch kommen. Ja. Gut, vielleicht müssen Sie da auch Ihren Hut in den Ring irgendwo werfen.
Weiß nee, jetzt nicht. Das habe ich nicht so gemacht. Aber
die kommen dann wahrscheinlich, gucken sich das an und sagen, oh, ja, euer Hotel gefällt mir, da würden wir gerne hinkommen. So einfach ist es ja, glaube ich, nicht.
Nee, ganz so einfach ist es nicht, aber die Geschichte ist schon ein bisschen länger. Wir hatten 2020 schon mal die U21 hier eigentlich gebucht, die Nationalmannschaft. Dann kam Corona und dann sind sie nicht gekommen. Von daher kannten die uns schon immer. Und die Geschichte war dann so, dass vor so 12 Monate oder anderthalb Jahre, bevor die EM startete, Philipp Lahm hier sich angekündigt hat. Und der ist ja der Turnierdirektor, also nicht der DFB an sich, sondern der Veranstalter der Europameisterschaft, muss man ein bisschen unterscheiden. Also die UEFA hat zusammen mit dem DFB eine Euro 24 GmbH gegründet und diese waren die Veranstalter und er war der Geschäftsführer oder Direktor davon. Und er ist zu uns gekommen und hat gesagt, ey, sag mal, warum habt ihr denn euch nicht offiziell im UEFA-Katalog beworben? Man konnte sich da offiziell bewerben und dann habe ich gesagt, erstmal sind wir vertraglich mit einer anderen Vermarktungsfirma verbunden und sind die Konditionen so schlecht, das machen wir nicht mit. Ja, das ist eigentlich grausam für die Hoteliers, die da mitmachen. Also kann man von ausgehen, es waren jetzt 24 Mannschaften qualifiziert, in 22 Hotels waren Mannschaften, die Hotels in diesem Katalog standen. Zwei, das war der Öschberghof und wir im Weimarer Land. In Öschberghof sind die Spanier und hier die Engländer. Mhm. Ich glaube, die einzigen, die bei der UEFA, bei der Europameisterschaft.
Das Finale, oder?
Ja, das war das Finale, ja, natürlich. Es war auch wirklich, Öschberghof ist ja auch ein Golfressort, das war dann, ist auch ein Wettbewerber. Wir haben da gesagt, Öschberghof gegen Weimarer Land, stand auch in einer ganz großen Golfzeitung als Headline, ja, dass das da auf der Golfszene als so ein Wettkampf dargestellt wurde. Aber was ich sagen wollte, ich glaube.
Leider verloren, muss man sagen.
Ja, das ist das Traurige. Aber da komme ich vielleicht gleich mal zu. Eigentlich ist es ja unser Plan gewesen. Aber das, die anderen Hotels, glaube ich, haben alle Geld verloren. Mhm. Also das muss man so sagen, weil die Konditionen waren zu schlecht. Die kriegten keine Stornogebühren. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass Mannschaften, also Hotels da wirklich außer Imagegewinn überhaupt kommerziell irgendwo einen Erfolg raus hatten.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben relativ viel investieren müssen, ja. Und es hat sich erst ab Halbfinale gelohnt, ne?
Ja, also das ist gelohnt, hat sich sowieso nicht so richtig.
Oder gerechnet.
Gerechnet, das ist vielleicht auch
nicht. Ist nicht ausgegangen.
Nee, man muss das ganz einfach so sehen. Also es ist ja Golfsaison, da habe ich mein Haus mit 80-90% Auslastung voll. Mhm. Ja, also ich mache meinen Umsatz. Wir mussten es ja blocken. Mhm. Ja, und natürlich war es für mich so, jetzt sind sie bis zum Ende geblieben, ja, aber ich habe jetzt halt 5 Wochen mein Haus mit 100% Auslastung gefahren. Das heißt, dieser Delta zwischen 80-90% auf 100, mhm, der ist vielleicht der Mehrertrag. Aber den habe ich schon längst verloren, weil ich so viel vorher investieren musste und viel mehr Aufwand betrieben habe. Aber was mir viel wichtiger ist eigentlich erstmal natürlich für mich der Marketing-Effekt. Mhm. Ja, und was wirklich für mich wirklich schön ist, auch die Akzeptanz hier dann bei den Menschen und wie die Menschen auch im Blankenhain so zusammengewachsen sind. Also jetzt ist das auf einmal ihr Ressort. Ja, und das ist eigentlich, was ich mir wünsche. Ja, wir sind Bestandteil von Blankenhain und wir migrieren ja auch immer mehr als Ressort. Wir haben ja schon ein Restaurant im Blankenhain. Wir haben ja die Reitanlage auf dem Weg in den Ort jetzt gebaut, wollen da auch noch ein Hotel bauen, wollen im Ort noch ein Hotel bauen. Ja, also dieses Golfressort Weimarer Land, das ist Bestandteil dieses Ortes. Und das ist das Schöne. Ja, und die Menschen akzeptieren es, glaube ich, weil sie jetzt auf einmal merken, hey, also es gab eine Umfrage, so 34% in Deutschland kannten auf einmal Blankenhain. Ja, und das ist, glaube ich, schon, da kann man schon stolz drauf sein. Also, ja, das kriegt ihr gerade in Erfurt vielleicht hin. Ja.
Wie nachhaltig ist das? Wie schätzen Sie das ein? Also wie lange wird dieser Effekt in Blankenhain oder generell? Hat ja auch eine Strahlkraft für Thüringen gehabt.
Ja, also ich gehe mal erstmal davon aus, dass das nicht die letzte Mannschaft hochkarätig hier war.
Wer kommt denn?
Das kann ich Ihnen nun nicht sagen. Es ist auch so, dass die Vereinsmannschaften erst im Winter entscheiden, wo sie im Sommer ihr Trainingslager machen. Also da wird die Phase entstehen. Mhm. Ja. Nationalmannschaften, ich denke, dass es mir schon gelingt, wieder eine Nationalmannschaft hinzukriegen. Also DFB Frauen hat ja auch eine EM oder eine WM in 2 Jahren, glaube ich. Also ich bin ja auch in Kontakt mit dem DFB jetzt. Also ich denke, das wird schon, hier wird noch öfters jemand kommen, auch hochkarätige Mannschaften. Wir haben auch letztes Jahr eine Anfrage vom FC Liverpool gehabt. Die sind dann in Öschberghof gegangen. Und die sind nicht hier hingekommen aus einem einzigen Grund. Die gefiel es eigentlich besser. Wir hatten nicht genug Suiten für die. Ach, das war, wir hatten, glaube ich, nur 23 Suiten und die brauchten 32 oder 33. Ja, das ist allerdings, dass man nicht das Image vom Fußball falsch kennt, aber es gibt, glaube ich, schon Mannschaften, wo sich Spieler reinschreiben lassen, dass sie Trainingslager in Suiten zu verbringen haben oder dürfen. Ja. Nationalmannschaften ist das anders. Also Nationalmannschaften, die Zimmerverteilung läuft das so, dass sie eine Hierarchie, eine Mannschaft hat eine Hierarchie. Ja, beim DFB läuft das immer Anzahl der Länderspiele und der Kapitän hat ein Wahlrecht ein bisschen. Ja. Mhm. Und da läuft es nach der Anzahl der Länderspiele. Ja. Und das heißt, wenn du ganz Neuling da bist, kann es dir auch passieren, dass du in die Busfahrerkammer gibst, weil es nichts anderes gibt. Ja. Und so ist das bei Vereinsmannschaften auch wieder ein bisschen anders, dass da wahrscheinlich viele in ihren Arbeitsverträgen drinstehen haben, wenn es in Trainingslager geht, muss das so und so viel Raumfläche haben. Ja.
Das war noch unter Klopp, ne?
Ja, genau, zu Klopp-Zeiten. Ja,
natürlich. War der schon mal hier?
Nee, sein Manager, also sein Stellvertreter war hier mit seinem Greenkeeper.
Mhm. Waren hier. Und soll der Fokus bei Ihnen jetzt auf Fußball bleiben oder sehen wir bald hier auch noch Basketballplätze
oder Tennisplätze? Ja, wir haben ein bisschen Paddle-Tennis gewahrt. Also Fußball ist wirklich nur ein Ergänzungs-, das ist kein Geschäft für uns, das machen wir wirklich auch, um ein bisschen die Menschen mitzunehmen. Und wir selber sind natürlich auch stolz, also wir Blankenhainer sind sowieso stolz, ja, das geschafft zu haben. Also wer hat das schon in Deutschland? Es gibt keinen anderen, der in seinem Ort die deutsche Nationalmannschaft hatte und die englische Nationalmannschaft. Das ist schon was Einzigartiges. Mhm. Ich meine, viel besser wäre es ja noch geworden, stellen Sie sich mal vor, die Engländer hätten das Finale gewonnen. Dann wären wir historisch für die Engländer, ja. das wäre eine Kultstätte geworden. Dann hätte ich wahrscheinlich im Keller irgendwo einen Harry-Kane-Schrein aufgebaut und hätte den Engländern gesagt, hier haben wir Meister gemacht. Also,
ja, aber Home of England steht ja vorne.
Ja, das haben wir noch so, das ist so, haben sie so dagelassen. Das haben wir erstmal hier stehen lassen, damit die Gäste noch in Erinnerung gerufen werden, dass die hier waren. Ja.
Nochmal zu den Voraussetzungen und den Investitionen. Was mussten Sie denn noch schaffen, bevor, oder was waren die Ansprüche,
die Sie hier noch umsetzen mussten? Also wir haben schon viele Sachen, Sicherheitsvorkehrungen gemacht, Abzäunungen machen müssen. Den Paddle-Tennis-Platz, also ich weiß nicht, die Geschichte habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Also die ist ja eigentlich entstanden durch Hansi Flick. Also als Hansi Flick letztes Jahr im Sommer hier war und dann sagte Herr Grafe, wir würden ja kommen, aber eins fehlt Ihnen noch. Da habe ich ihn groß angeschaut. Ich sage, was braucht er denn noch? Da sagt er, ja, einen Paddle-Tennis-Platz brauchen wir, den spielen wir alle. Da habe ich ihn so gefragt, was kostet das Ding? Und dann sagt er, ja, 50.000. Da habe ich ihm so gesagt, ja, das würde ich wohl machen. Ja, dann hielt er mir die Hand hin und sagte, okay, wir kommen. Das Ding hat aber nicht 50.000 gekostet, sondern eher 100.000. Hey. Und bei den Engländern war es zum Beispiel, heute kann ich das erzählen, also ich bin ja fest von überzeugt, dass die Engländer ins Finale, ins Elfmeterschießen kommen wollten. So haben die auch gespielt. Ja, die haben immer, wenn es unentschieden war, haben sie wieder aufgehört. Ja. Also die haben wirklich, der meistbenutzte Punkt hier im ganzen Ressort, in meiner Anlage ist der Elfmeterpunkt und wir haben ja 4 Tore. Ja. Und wenn sie das Tor sehen, wo auf Elfmeter getrainiert wurde, da ist der Torwartraum völlig umgepflegt, will ich mal so sagen. Und das ist so die Geschichte.
Die wollten diesen Fluch besiegen.
Dass die hätten auch, die konnten Elfmeterschießen konnten jetzt. Das haben sie ja gegen die Schweiz bewiesen. Mhm. Ja. Und das hat er meines Erachtens auch, wenn ich das so beobachte, hat er auch bewusst ins Elfmeterschießen gehen lassen. Also wenn man sich das Spiel noch verfolgt, in der zweiten Halbzeit der Verlängerung haben sie auf einmal Kane, den Jude Bellingham rausgenommen. Der wollte gar kein Tor mehr schießen. Der wollte jetzt mal Elfmeterschießen probieren, ob sie es wirklich so könnten, damit sie im Finale das durchstehen.
Ja, steile These, aber...
Nee, ich glaube, ich habe den Southgate als ziemlich abgezockt kennengelernt. Und wenn man das so sieht, der hat ja vorher schon gesagt, also ich wusste, dass der keinen Vertrag mehr wollte. Also in den Medien wurde immer dargestellt, die wollen ihm keinen Vertrag geben. Er wollte nicht mehr, in meinen Augen. Für ihn war das von vornherein seine letzte EM. Und deswegen hat er alles auf eine Karte gesetzt. Weil er sagte, ob ich gewinne oder verliere, ist mir egal. Er hat das ja ziemlich durchgezogen. Mhm. Ja, es hat auch viel Glück gehabt, keine Frage. Aber es war schon viel Abgebrühtheit dabei.
Mhm. Von ihm. Mussten Sie auch einen neuen... Fußballplatz einen zusätzlichen machen? Oder
ja, das ist ja natürlich, also wir haben ja dann nicht, also diese Werder Bremen-Geschichte war ja so, da sind wir auf dem Ortsplatz gegangen, das Risiko war, dass der Ortsplatz ja keine Drainage hatte und keine FIFA-Maß hatte und so haben wir dann in Vorbereitung einen Fußballplatz gebaut und jetzt komme ich wieder auf, wieso die Engländer gekommen sind, jetzt ist mir das eigentlich ganz klar, ich habe ja nicht nur einen Fußballplatz gebaut, sondern ich habe daneben sofort oder mit da dran einen Torwart-Trainingsplatz gebaut, also anderthalb Trainingsplätze, weil die wollten nur Elfmeterschießen trainieren. Und das Erste ist wirklich die Geschichte. Das Erste, der Southgate steht da auf dem Platz und sagt, ist alles toll, aber wo können wir einen Sichtschutz hinmachen, damit wir das Elfmeterschießen trainieren können? Also merkst du genau, wo darauf fokussiert waren. Mhm. Ja. Also die wollten diesen Elfmeterfluch, den wollten sie ablegen. Das hätten sie auch gekonnt. Weil das hat man ja, glaube ich, immer gesehen, auch den Harry Kane Elfmeter, der ihn geschossen hat, der ja wirklich, obwohl der Torwart in der gleichen Ecke war, hat er ja wirklich da unten so platziert geschossen.
Ja. Also unten da links.
Unten links. Also ich bin fest davon überzeugt, in Elfmeterschießen hätte ich gewonnen gegen Spanien.
Ja. Und am Hotel, mussten Sie da irgendwas noch ändern? Irgendeinen zusätzlichen Pool oder was?
Ja, die brauchen natürlich ihre Eisbuckets. Ja, das heißt, sie müssen unseren Kältetauchbecken auf 5 Grad runterkühlen können, eine Kühlmaschine dranhängen. Ja. Dann haben sie ein paar Bereiche, wo ganz lustig ist, sie wollten eine Klimaanlage in einem Innenhallenpool haben, weil das da kühler sein sollte, das Wasser aber trotzdem 34 Grad, weil sie da ein Bildschirm aufgebaut haben, damit die da im Wasser rumspudeln können. Ja, aber gleichzeitig soll es nicht zu warm werden, wenn sie auf dem Sofa da sitzen. Das Hotel ist ja völlig, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo sie jetzt hier sitzen. Mhm. Die ganzen Möbel sind rausgekommen.
Ne? Oh, ich habe mich schon gefreut, dass hier vielleicht Harry Kane
gesessen hat. Nee, die sind alle raus, die haben hier raus, haben sie ihren Players Lounge gemacht. Das ist so ein bisschen, Sie müssen sich vorstellen, das ist ja ein Haus für die gediegene Gäste, sage ich mal, ja, als Leute über 40. Und da kommen jetzt 20-jährige Jungs rein, die haben eine Edeljugendherberge rausgemacht. Ja, und das ist so, tatsächlich. Ja.
Und, stand da, wir sehen hier die Bar im Hintergrund, stand da auch Alkohol oder war der
weggeräumt? Es ist eine Saftbar geworden, da gab es keinen Alkohol. Also Alkohol war komplett hier verboten im Haus, aber kann ich Ihnen schon sagen, so im Hintergrund, das Management hat schon ab und zu mal Alkohol verlangt. Es gab auch mal eine Geschichte, dass mal einen Tag auch alle Spieler Alkohol trinken durften. Ja, und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn der Trainer sagt, von 15 bis 17 Uhr dürfte Alkohol trinken, was machen dann junge Menschen? Das kennen wir vielleicht früher, als wir auch noch.
Und so eine Jugend,
ja, möglichst schnell, möglichst viel.
Ja.
Ja, und dann sind so Geschichten, wo man dann mal im Pool reinspringt, um die Kinder oder die Spieler dann noch ein bisschen blöd zu machen. Aber das ist menschlich. Also ja, das ist vielleicht das Wichtige, was man, glaube ich, was ich so mitgenommen habe. Und wenn man diese Spieler so alle kennt und die vor einem stehen, ich bin jetzt ja im gediegenen Alter, da sind ja alles ganz junge Menschen. Ne? Das sind für mich ja alles, können also meine Kinder sein. Und ich weiß ja, wie meine Kinder ticken. Ja, und die machen ja auch gerne mal ein bisschen Blödsinn. Und so sind die auch. Ja? Also es ist auch immer so dieses Image, was man sagt, diese Millionäre. Sie müssen überlegen, die werden mit 15 Jahren irgendwo entdeckt. Und dann kommt irgend so ein komischer Spielervermittler. Das ist ja eine ziemlich dubiose Branche. Nimmt den unter den Vertrag, kassieren da 25% von allen Einnahmen. Ja, und deswegen verdienen die ja nur so viel Geld. Die spielen ja nicht, weil sie Geld verdienen, sondern die spielen, weil sie gerne Fußball spielen.
Mhm. Ja. Ja, und auf dem Niveau hängt natürlich auch sehr viel Disziplin dran, das müssen wir auch sagen. Ja,
das ist, also ich sage mal so schön, die Spieler werden gehalten wie Rennpferde. Also, und sie sind auch ein bisschen unselbstständig. Ja, also wenn das Fahrrad im Fahrradkeller stellen, das ist schon schwierig. Das kann man auch auf den Hof legen, räumt schon nachher einer weg. Ist aber so, wenn man seine Kinder so erzieht, dann ist das so.
Ja. Es gab noch eine Geschichte, dass der Foden hier die Teiche gesehen hat und dann hat er gesagt, okay.
Der Phil Foden ist die ersten drei Tage, ist immer hier so rumschlawinzelt. Die sind ja überall, wenn sie hier rausgucken, sind ja überall Teiche. Mhm. Und dann hat er sich doch tatsächlich aus England sich seine Angelausrüstung unterschicken lassen. Und da sieht man wieder, der hat jeden Abend hat er da geangelt und hat da Karpfen rausgezogen und wieder reingeschmissen. Und er wollte nur Karpfen angeln. Also wir haben ja auch einen Hechte, in dem Teich da vorne sind eigentlich Hechte, habe ich ihm gesagt, da sind auch Hechte drin, nee, er will die Graskarpfen, sucht er. Also ich will nur Graskarpfen fangen.
Und hat er vorher gefragt, ob er angeln darf, oder?
Nö, das ist auch nicht so von allein. Er hat schon meine Leute gefragt, ob wir angeln können, so nicht, ne? Natürlich. Mhm. Ja. Er ist auch einmal, ich glaube, einmal war er auch im Erfurt irgendwo angeln unterwegs. Aha. Mit seinem Vater im Familientag. Naja. Aha. Aha. Also das sind auch so schöne Geschichten. Also als der Jude Bellingham in Erfurt aufschlug, da war er nicht alleine da. Da waren noch 5, 6 andere Spieler in Erfurt, weil da eigentlich ein offizieller Ausflug geplant war mit Sicherheitskräften. Und der Jude Bellingham, der war es aber leid, weil hier wurde sehr viel bestimmt durch Sicherheitskräfte. Also die Spieler wollen eigentlich viel mehr an die Fans ran, in die Öffentlichkeit gehen. Die Sicherheit hat aber sehr große Bedenken gehabt. Die hatten wahnsinnig Angst davor, dass hier auf einmal 3.000, 4.000 englische Fans stehen und hier das Hotel stürmen. Das ist ja fast bei Ronaldo fast passiert. Ich weiß, der war in Nordrhein-Westfalen. Da hatten sie nachher 200 Polizisten vor dem Hotel, weil die Fans bis ins Fenster einsteigen wollten.
Dass sie beim Training auch andauernd auf den Platz gekommen
sind. Genau. Ja. Und da hatten die natürlich wahnsinnig Angst her und deswegen haben die sehr abgeschottet. Und der Jude Bellingham, die Geschichte in Erfurt in meinen Augen ist einfach, der ist dann mit seiner Mutter, hatte gesagt, weißt du was, offiziell fahre ich da nicht mit, da habe ich schon wieder diese scheiß Sicherheitsleute bei mir. So, Mama, wir gehen mal Pizza essen. Ja. Und dann sind beide Pizza essen gegangen. Und der hat sich da auch extra, glaube ich, so hingesetzt, dass man ihn auch sieht. Und
hat ihn auf jeden Fall gesehen,
ja. Und er wollte, glaube ich, auch über Instagram eine Story machen, weil hier im Hotel durften sie es alle nicht.
Ja. Ja, und dann kamen normale Polizisten und haben ihn ein bisschen abgeschirmt.
Ja, ich würde mal so sagen, da waren schon im Hintergrund, man muss schon wissen, da sitzt schon ein ziemlicher Sicherheitsapparat dahinter. Ja, also auch hier im Haus. Mhm. Ja, und es ist auch auf der anderen Seite berechtigt. Wir wissen ja selber, wir haben sehr viel Unsicherheit in der Weltpolitik und wir wissen natürlich, dass die Engländer auch immer gerne überall mitmischen. Ja, und dadurch ist schon Gefährdungspotenzial. Es war auch mal eine Phase hier, wo ich den Eindruck hatte, jetzt ist irgendwas, da waren mal 2, 3 Tage, wo die auf einmal Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren haben. Kamen noch andere Sicherheitsleute auf einmal, die ich gar nicht hier vorher gesehen hatte. Ja, da war wahrscheinlich irgendwo ein Gefährdungspotenzial, wie man das ja öfters mal hört, dass dann die Amerikaner sagen, da ist irgendwas. Mhm. Also irgendwas machen wir. Das war mal so 2, 3 Tage, habe ich gedacht, hier stimmt irgendwas nicht.
Okay. Und gab es dann auch vorher einen Background-Check für alle Mitarbeiter hier?
Das war schon vorher beim DFB. Mhm. Wobei der schärfste Check war eigentlich, als dann der Bundespräsident hier war. Ja, also da kommt nochmal extra gecheckt alles. Also ich weiß, dass ich nur anständige Mitarbeiter habe. Und ich bin auch nicht vorbestraft, habe ich festgestellt.
Das ist schon mal gut zu wissen. Ja.
Das als Unternehmer, ne?
Wenn man jetzt hier so rausschaut, sehen wir ein bisschen toten Wald. Also hat es auch erwischt hier.
Ja.
Und Sie haben ja gesagt, Sie wollen nochmal erweitern, ne?
Ja, wir wollen eigentlich den Wald touristisch erschließen. Mhm. Und eigentlich wollten wir diesen Wald jetzt, den haben wir ja vor, weiß ich nicht, jetzt inzwischen 3, 4 Jahren vom Land erworben, damit ich ihn touristisch erschließe. Ich habe auch viel Geld dafür bezahlt und habe die Auflage gekriegt, den touristisch zu erschließen. Und wir wollten jetzt eigentlich den aktiv umgestalten als erstes, einen ökologischen Waldumbau starten. Mhm. Da tun wir uns ein bisschen schwer, weil die Akzeptanz für solche Vorhaben in Thüringen nicht so gegeben sind. Da wird dann eine Begutachtung vom Thüringen Forst angestrebt, was in meinen Erachtens nicht notwendig ist. Und der ist so von meinen Plänen nicht so ganz erbaut. Und dadurch stirbt er im Moment ab, aber das hält mich aber nicht von meinen Plänen nachher umzusetzen. Also ich werde den Wald auch ökologisch umbauen. Also dieser Wald soll nicht als Wald für Holzproduktion da sein, sondern ich möchte ihn als Erholungswald nutzen. Ja, wir wollen natürlich auch noch eine neue Golfanlage bauen, wir wollen Reitanlage reinbauen, ja, wir wollen Waldbaumhäuser reinbauen, aber wir wollen dieses Naturerlebnis.
Wie viel Fläche haben Sie denn?
Aber wir haben insgesamt 400 Hektar, aber Wald haben wir 120 Hektar, glaube ich, hier. Also alles, was wir haben, sind 400 Hektar inzwischen, was wir haben.
Ja. Und wo wird jetzt hier die neue Golfanlage noch hinkommen?
Also wir haben ja den Traum mal wirklich eben noch zwei Golfplätze zu bauen hier. Also die Idee, die wir eigentlich hier hinter haben, ist ja, das sage ich immer so ketzerisch, mich nimmt ja im Moment noch keiner richtig ernst, dass das neue Oberhof im Blankenhain entsteht. Und der Gedanke, den wir einfach hier haben, ist, ja, wir brauchen nur ein paar mehr Leute, die mitkämpfen und mitinvestieren in Blankenhain. Ich kann das nicht alleine machen, sondern dass wir Blankenhain entwickeln wie ein Skiregion in den Alpen. Ja, und da muss man das so sehen, in Skiregionen, in den Alpen sind erfolgreich, ich weiß nicht, ob sie selber Skifahren, da brauchen sie viele Skilifte und viele Pisten, ja, dann können sie auch viele Hotels nachher bauen. Ja, und so ist ein bisschen der Gedanke hier, desto mehr Golfbahnen wir haben, und wir haben jetzt 45 Golfbahnen, und wenn wir nochmal 18 dabei bauen können und vielleicht nochmal 18 dabei bauen können, was von der Fläche alles möglich ist, ja, und vom Land eigentlich auch so gewollt ist, dann werden natürlich hier in der Region riesige Folgeinvestitionen kommen, weil das ist dann mit das größte Golfresort in ganz Mitteleuropa. Dann sind wir sind jetzt schon eins der Top-Resorts in Deutschland. Ja, aber wenn uns das gelingt, dann sind wir das Resort in ganz Europa. Und das ist natürlich ein riesen Highlight. Wir haben ein bisschen Probleme im Land Thüringen noch bei der Tourismuskonzeption. Bei uns dreht sich ja eben, wenn wir in ländlichen Tourismus gehen, dann denken wir immer nur an den Thüringer Wald und immer an den Wintertourismus. Also Sie haben ja gesehen.
Der Winter ist auch nicht mehr so stabil.
Der Winter ist nicht mehr so stabil. Vielleicht haben Sie mitgekriegt, dass wir ja für 14,6 Millionen Landesmittel neue Skipisten gebaut werden sollen und Skilifte gebaut werden. Ich kann Ihnen nur sagen, wissen Sie, ich will ja gar keine Fördermittel haben, die sollen mich nur bauen lassen. Ja, würden Sie als privater Mensch in Thüringen in Wintertourismus 1 Euro investieren?
Also ich habe ja früher auch mal Sport gemacht, Radsport, und wir waren regelmäßig oben im Winterlager, und dort aber, also Skilanglauf und so weiter. Ich mag Oberhof sehr, aber ich bin da sehr skeptisch.
Oberhof ist ja nicht mal gelungen. Oberhof wollte ja den alten, uralten Golfplatz revitalisieren. Da gibt es ja wirklich ist ein Asset, ist eigentlich ein Denkmal. Mhm. Also der ist ja wirklich noch teilweise da. Ich habe es mir ja angeguckt.
In der Golfwiese heißt das ja.
Und da ist ja der alte Golfplatz, den ja damals für das englische Königshaus gebaut hat. Den wollte man ja wiederholen. Selbst das hat man nicht hintereinander gekriegt. Das ist ja eine Investition in Sommertourismus, ja. Ja, aber man baut wahrscheinlich für zig Millionen eine neue Skischanze hin, ja. Oder einen Skitunnel, den kein Tourist benutzen kann. Ja, das ist immer so ein bisschen auch, mit Oberhof ist leider, man verwechselt in Thüringen immer Leistungssport mit Tourismus, hat mit Tourismus gar nichts zu tun. Mhm. Ja, und es ist nicht so, dass man einmal eine Biathlon-WM hat, dass man dadurch touristische Ströme kriegt. Das ist leider kontraproduktiv.
Mittlerweile wird die Arena wenigstens für Konzerte und so weiter
das genutzt. Ist schon mal ein Ansatz, ja.
Aber
die müssen aber auch immer drum kämpfen.
Aber so ein richtiges nachhaltiges Konzept ist in den letzten Jahren leider nicht entstanden für den gesamten Rennsteig.
Ist leider so, ganz der Thüringer Wald. Wir könnten eigentlich viel mehr rausmachen. Aber das ist ein bisschen, das könnte ich jetzt mit Ihnen über Tourismus philosophieren. Wir haben in Thüringen immer ein Problem, dass wir Naherholung mit Tourismus verwechseln. Also ist so, wenn Sie jetzt aus Erfurt in Thüringer Wald eine Bratwurst essen, dann meinen die in Erfurt im Wirtschaftsministerium oder wo, das wäre Tourismus. Das hat aber nichts mit Tourismus zu tun. Tourismus ist dann, wenn ich einen aus Frankfurt hinkriege, der eine Woche in Thüringer Wald verbrannt. Ja? Und jetzt kommen wir wieder darum, wir in Thüringen versuchen immer die Angebote machen, die wir Thüringer vielleicht auch bevorzugen oder präferieren. Also wenn man so sieht, wir haben ja Flugverbindungen in Erfurt wenige, und wenn wir fliegen, dann fliegen wir in die Türkei oder nach Mallorca. Also der Anspruch ist, es muss ein Urlaub 500 Euro eine Woche Mallorca oder eine Woche Antalya sein. Das sind Produkte, die kannst du nur in Deutschland nicht anbieten. Und mit dem Anspruch komme ich aber, sowas im Thüringer Wald zu machen. Also Sie kennen ja vielleicht das Family Resort, wo sofort dann geschrien wird, das ist ja so teure Preise, können wir uns nicht leisten. Mhm. Wissen Sie, etwas mit niedrigen Preisen kriege ich gar nicht gedeckt, weil ich will ja meine Leute bezahlen. Mhm. Ja, wir haben Lohnkosten, ja, wir haben Nahrungsmittel, die wir den Leuten kaufen müssen und wieder weiterverarbeiten müssen. Solche Produkte, wie sie in der Türkei, wo eine ganz andere Lohnsituation ist, wo vielleicht auch ganz anders mit den Mitarbeitern umgegangen wird, ja, da können sie so ein Angebot machen, aber doch wenig in Deutschland. Und deswegen sehe ich eigentlich nur in Deutschland eine Chance im Tourismus, in hochwertigen Tourismus. Das ist gar keine Frage, weil den kriegst du auch bezahlt oder den kriegst du auch finanziert und dann kriegst du deine Leute auch gescheit bezahlt. Da leidet übrigens die ganze Tourismusbranche heute drunter, wieso wir in Thüringen keinen mehr kriegt. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich vor 10 Jahren hier angefangen war, ich komme ja aus der Industrie, da war ich schockiert, wie schlecht man in dieser Branche bezahlt. Jetzt nach Corona und jetzt nach den Tarifabschlüssen ist es heute, also kann ich jedem wieder sagen, ist es überaus lukrativ, wieder in dieser Branche zu arbeiten. Also man braucht sich als Branche nicht hinter anderen Branchen verstecken. Ja, aber jetzt ist erstmal unser Image kaputt, weil diese Branche hat wirklich über Jahrzehnte, deswegen sind ja die ganzen jungen Menschen in Österreich oder in der Schweiz, triffst du sie alle und machen das Service, ja, weil wir haben sie sehr schlecht bezahlt, aber wir haben auch nicht den Mut in Thüringen gehabt, Qualität anzubieten und dem Gast das Geld aus der Tasche zu ziehen, ja, weil wir immer mit unserer Anspruchshaltung das gemacht haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, ich mache einen Tourismus, das ist so die Folgeerscheinung, muss man so sagen, ist erfolgreich für die Naherholung. Also ich bringe mal ein Beispiel. Ich bin sehr viel in der Region von Schladming, Ski Amadee heißt das da. Da zahlen Sie einen Skipass in der Woche, ich weiß nicht, wenn Sie selber, da sind Sie 700, 800 Euro los für so einen Skipass in der Woche. Wissen Sie, was ein Einheimischer da zahlt? Ich habe da Freunde vor mir, die einheimisch sind. Die zahlen 850 Euro für einen ganzen Jahrespass, für ganz Ski Amadee. Damit sage ich, im nächsten Schritt profitierst du von diesen Naherholungseffekten. Also ja, deswegen können die alle Skifahren, ja. Und so wird es demnächst, hoffe ich, in Thüringen auch sein, dass alle für wenig Geld Golf spielen können. Und Golf spielen kostet ja nicht viel.
Woher kommt diese Motivation? Sie sagen ja selbst, Sie kommen aus der Industrie.
War das frage ich mich auch ab und zu, ja. War
so ein Hobby damals, hattest
du angefangen? Nee, das hat was mit Diversifizieren zu tun, also weil wir immer gesagt haben. Also erstmal
Geschäftsbereich.
Ja, also erstmal sind wir ja 3 Brüder, also 4 Geschwister, die das alles zu machen. Ich mache das ja nicht allein. Ich bin nur fürs Reden zuständig, deswegen sitzen wir beiden ja hier zusammen. Die anderen sind
klappt
ja
jetzt gut, finde ich.
Ja, die anderen sind ja am Arbeiten im Moment. Und von daher, jetzt habe ich einen Faden verloren.
Also, wie Sie dazu gekommen sind, Tourismus zu machen.
Und da sind wir wirklich, das ist wirklich ein bisschen dem Herrn ehemaligen Landrat hier zu verschuldet, also, wenn es ganz ehrlich ist. Weil die Blankenhain, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Blankenhain kennen, die heißen ja Blank, weil die wirklich mal so pleite waren wie kaum eine andere Stadt in Thüringen. Ich glaube, die waren mal Masserberg, glaube ich, die waren noch pleite, als Blankenhain. Also wir hatten mal in der Spitze 70 Millionen Schulden für eine Einwohner von knapp 6.000,
7.000. Aber deswegen heißt nicht Blankenhain.
Das weiß ich nicht, was zuerst da war. Also, sie hießen erst Blankenhain, aber sie waren dann irgendwann blank. Ja. Und das sind wirklich, Blankenhain ist natürlich, ist alles auf das reingefallen in den 90er Jahren, was man so als schlechtes Image sieht. Also hier, wir haben eine Kläranlage gebaut bekommen, die zu groß war, weil irgendwelche Leute erzählt haben, ihr braucht eine Kläranlage für 30.000 Einwohner, ihr wächst ja demnächst, ist ja Wiedervereinigung. Hm. Hier ist viel schiefgelaufen, dass die deswegen so verschuldet waren. Und
nur das Spaßbad hat gefehlt.
Ja, ein schönes, nur Freibad haben wir auch ein schönes.
Freibad,
ja. Ja, doch, ein Freibad haben wir auch ein schönes.
Aber ich meine, so eine Therme ist ja so ein
Klassiker das, gewesen. Ja, gut. Auch. Ja, die war in hohen Felden gelandet. Ja. Ja, aber die Stadt war dadurch total pleite und dann kam irgendwann mal, stand die Stadt ja 4-5 Jahre unter Zwangsverwaltung, unter einem Innenministerium. Wir hatten keinen Bürgermeister, sondern nur einen Verwalter. Und dann wollte man wieder einen gewählten Bürgermeister haben und dann ist der Landrat zu mir gekommen und hat mir gesagt, Herr Graf, sagen Sie mal, wir haben immer noch diese Freizeitfläche, weil diese Ursache, wieso die pleite waren, weil hier man immer geträumt hat, hier einen Freizeitpark zu errichten, ja. Und daraus resultierend ist dann entstanden, ja.
Nee, da ist es scheinbar auch nicht.
So, jetzt haben wir ein paar Gäste hier, die gucken auch, was hier los ist.
Im Hotel.
Da das gehört dazu.
Ist ja auch gut, wenn Gäste da sind. Ne?
Sie können auch mitreden.
Das war das Interview.
Kein Problem.
Die doofen Gäste.
Nein, ihr seid wichtig, deswegen dürft ihr auch mitreden. Gefällt es euch?
Wunderbar.
Gut, super, das ist gut, das können wir mit aufnehmen.
Das lassen wir auch drin. Authentisch.
Vor allem unseren Kindern, Enkelkindern, ja. Gefällt es wunderbar.
Ja, das ist auch die Idee. Da.
So oft
hier, ja, das ist auch schön, deswegen.
Alles traumhaft. Ja,
Dankeschön. Ja, ciao.
Ja. Zufriedene Gäste. Ja.
Sehen Sie, die Meinung war nicht mal gekauft, hatte freiwillig gesagt.
Ja, und dann haben Sie hier quasi die Fläche entwickelt.
Ja, genau.
Auf Drängen des Landrats?
Der hat einfach gesagt, wir müssen dieses Grundstück loswerden, das war noch im Stadtbesitz, damit die Stadt mit diesen Träumereien aufhört, dass hier ein Freizeitpark besteht. Und dann hat er gesagt, ihr könnt das kaufen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich kaufe es aber nur als Ackerland. Ja, und es gab keinen rechtskräftigen Bebauungsplan für so einen Freizeitpark, das ist nie zu Ende gebracht worden. Und dann habe ich es dann gekauft, weil meine Geschwister und ich, wir kommen ja aus der Landwirtschaft, also Opa und Oma war Landwirtschaft. Und das waren damals 150 Hektar. Und wo ich herkomme, aus Westfalen ursprünglich, da rechnet man nicht in Hektar, sondern in Morgen, das waren 600 Morgen. Und da bist du in der Region, wo ich herkomme, großer Bauer. Ja, und hier in Thüringen bist du natürlich gar nichts, weil unter 1000 Hektar oder 3000 Hektar fällt ja keine LPG an. Aber da haben wir gedacht, okay, dann kaufen wir das Land und haben dann eine Investitionsauflage gekriegt von 500.000 Euro. Da haben wir gesagt, ach, weißt du was, irgendwas machen wir schon aus so einem alten Gutshof, fällt uns irgendwas ein.
Ja. Also das waren die Häuser, die waren da?
Ja, also es war hier so eine Gutskonstruktion, also ein Vierseitenhof war hier, der total verfallen war, also wirklich abbruchreif war. Und so kam das dann halt. Und dann haben wir dann, habe damals Golf gespielt und habe dann überall gesehen in Südeuropa, in Spanien, damals viel war ich in Algarve, hat da Golf gespielt, habe ich immer gesehen, dass immer ein Hotel mit dem Golfplatz dort gebaut wurde. Und nach dem anderen habe ich gesagt, ey, das müsste vielleicht ein Zukunftsmodell haben, weil ich habe ja hier 150 Hektar Land, kann man da Golfplätze drauf bauen. Und so ist das dann gekommen. Und dann habe ich dann überlegt, kann man da nicht zwei Golfplätze drauf bauen? Weil für einen Golfplatz kommt ja keiner. Wir haben 800 einzelne Golfplätze in Deutschland. Also ja, das ist ja kein Aufenthaltsmotiv für eine Runde Golf spielen. Ja, und so habe ich dann gesagt, oh, passen zwei Golfplätze drauf. Und so ist das dann, so hat es angefangen. Ja, es wurde dann nur immer mehr. Also dann habe ich das ein bisschen unterschätzt am Anfang.
Kein Hobby mehr.
Nee, das war schon Anfang an kein Hobby. Aber man denkt sich, dass man kann so ein Hotel aufbauen wie eine Firma. Also eine Firma baust ja so auf. Du suchst Kunden, kaufst eine Maschine und stellst sie in eine Halle und wenn du genug Kunden hast, baust du wieder eine Halle und stellst wieder eine Maschine rein. Und ich habe am Anfang gedacht, okay, baust du erstmal ein kleines Hotel mit 20 Zimmern und dann erweiterst du das. Und da ich ja keine Ahnung davon habe, habe ich mir ein paar Berater gesucht. Und hab mir einen Golfberater besucht, einen Hotelberater geholt aus Frankfurt. Und der Hotelberater war ganz interessant. Der hat mir als allererstes gesagt, wie Sie jetzt als Industrieller denken, so kann man kein Hotel bauen. Ich sage, wieso? Ja, entweder bauen Sie ein ganzes Hotel oder gar kein Hotel. Und dann hat er gedacht, Sie wollen es ja nicht selber betreiben. Also Sie wollen ja nicht selber Hotelier sein. Ich sage, nee, niemals. Ich könnte das gar nicht. Ja, und dann sagt er mir, ja, wenn Sie so kleine Hotels bauen mit 20 Zimmern, die funktionieren nur, weil die Familie mitarbeitet und die ihren Unternehmerlohn gar nicht rechnen, weil die Stunden, die die da verbringen, die ist mit der schlechteste Lohn, den sie da kriegen. Ja, und dann hat er gesagt, also wenn Sie dann anfangen, dann müssen Sie wenigstens 75 Zimmer haben, 150 Betten. Ja, und so ist unsere Planung dann, wo wir am Anfang waren, waren wir bei knapp 10 Millionen, haben wir so gedacht, kostet die Investition. Also aus den 500.000, die wir zugesagt haben, kamen wir dann schon bei 10 Millionen rein. Und als wir dann zu Ende waren mit den Planungen, dann waren wir bei 21 Millionen und verbaut haben wir dann 24 Millionen in dem ersten Schritt. Ja, weil das habe ich dann schon gemerkt, entweder machst du es richtig oder gar nicht, weil ein Gast verträgt es nicht, dass immer wieder Baustellen sind in einem Hotel. Und heute ist es fast das Doppelte, was hier drin steckt inzwischen. Ich bin übrigens das schlecht subventionierteste Hotel in ganz Thüringen. Das ist, weil das Land immer Angst davor hat, was ich mache, weil das ist ja elitär, Golfen. Ja, und da macht man nur immer das Nötigste für.
Vielleicht hat ja ein Umdenken jetzt stattgefunden.
Das habe ich die Hoffnung. Mir geht es aber nicht um Subventionen. Man soll mich nur einfach bauen lassen. Ja. So. Und ich habe es ja gezeigt, das bringt der Region schon sehr viel. Ja.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, dass es gut für die Region war und ist und hoffen, dass es sehr nachhaltig ist. Und Ihr Geschäft natürlich auch. Bin gespannt, was hier noch kommt.
Also eins habe ich wirklich gemerkt, was wirklich, wirklich viel gebracht hat, ist der Zusammenhalt hier in Blankenhain. Also das war eigentlich eine tolle Geschichte. Wo die Menschen, also der Ort, das hat sich wirklich weiterentwickelt. Es hat auch sehr viel den Selbstwertgefühl der Menschen hier gegeben. Ja, mir auch und meinen Mitarbeiter auch, aber das ist schon schön zu sehen.
Dass man doch nicht so sehr in der Peripherie
ist. Nee, gucken Sie mal, diese Stadt ist ja, die war ja 20 Jahre, dadurch, dass sie so pleite war, konnten die ja nichts machen. Hier ist ja nie Geld reingeflossen. Hier ist ja so ein Investitionsstau. Jetzt haben sie sogar einen neuen Fußballplatz, jetzt haben sie ein bisschen Marktplatz. Jetzt, ich fordere natürlich auch die Landesregierung immer auf, ich migriere mit meinem touristischen Angebot immer mal in den Ort rein. Ja, der Ort muss sich touristisch entwickeln. Wir müssen auch mal bereit sein, in der Landesregierung nicht immer alles woanders hinzustecken, sondern dies ist schon eine gebrandmarkte Region und die Menschen fühlen sich wirklich auch immer so als so ein bisschen, sie waren ja so pleite, sie waren immer so ein bisschen das Dreckskind. Ja, die haben immer nur nach Erfurt betteln gehen müssen. Ja? Und dass sie jetzt wirklich auch mal auch, das merkt man, glaube ich, jetzt in Erfurt auf einmal eine Anerkennung kriegen. Das hat den Leuten schon wirklich gut getan hier. Ja, und das macht mich eigentlich auch stolz. Und das, ja, und wie die auch, wir haben ja viel machen müssen, auch mit der öffentlichen Fanleine, Meile, die dann war.
Ja, haben sie schon Auflagen auch gekriegt hier, ne?
Ja, es war aber auch schön, was dann selbst die Feuerwehr hat mitgespielt, der Fußballverein, die haben das ja alles zusammen gemacht. Ja, und es war eigentlich jetzt immer alle 2-3 Tage mal wieder so ein schöner Ortsfest, ja, wo man sich traf im Ort. Ja. Dein Bier für 3,50 Euro trank. Ja. War wirklich eine schöne Stimmung. Das hat eigentlich diese Gemeinde ein bisschen zusammenwachsen lassen.
Jetzt haben sie natürlich die Messlatte sehr hoch gelegt. Ja. Und das wird jetzt alle 2-3 Jahre hier erwartet.
Das wird schwierig sein, aber eine öffentliche Aufmerksamkeit in deutschlandweit werden wir öfters kriegen. Und Blankenhain kennt man jetzt. Und ich werde dafür sorgen, dass man Blankenhain nicht wieder vergisst. Und die Menschen können stolz darauf sein, hier in Blankenhain zu sein.
Vielen Dank, Herr Grafe. Ja. Hat mir viel Freude bereitet.
Ja, bitteschön.
Alles Gute.